Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Liebe Zuhörenden, bevor wir mit dieser Folge starten, ein kleiner Hinweis. Leider ist die Tonspur von Frau Mavrak, die bei mir zu Gast war in dieser Folge, verschwunden und wir haben nachvertont. Also wundern Sie sich nicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle sich etwas holprig anhört. Der Inhalt ist da, die Sprache haben wir nachgeholt. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcast. Was macht eigentlich ein Frauenhaus? In dieser Folge gehen wir genau dieser Frage nach und vor allem auch, welche Aufgaben übernehmen die Fachkräfte in einem Frauenhaus? Viele Menschen wissen natürlich, dass Frauenhäuser Schutzräume für Frauen und ihre Kinder bieten, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Doch ich glaube, hinter den Türen passiert noch ziemlich viel mehr. Und darum geht es heute. Und bei mir ist heute die Geschäftsführerin des Mannheimer Frauenhaus als Verein organisiert, Maria Mavrak. Liebe Frau Mavrak, herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag. Ich freue mich ebenfalls sehr, hier zu sein.
Ja, ich habe gerade eben erzählt, ich habe über einen TV-Beitrag, wo es dann auch um das Frauenhaus ging, habe ich irgendwie von Ihnen Kenntnis erlangt und habe gesagt, Mensch, da würde ich gerne mal mehr erfahren. Und ich glaube, unsere Ehrenvorsitzende, die jetzt vor knapp 2 Jahren verstorben ist, würde sich sehr freuen über das Gespräch, weil sie war als damalige Sozialministerin in Baden-Württemberg ganz vorne dabei, das Thema Frauenhäuser, Unterstützung von Frauenhäusern, Ausbau und so weiter nach vorne zu bringen. Das war so ihr Kernthema, Barbara Schäfer-Wiegand. Schon viele Jahre her und ich glaube, sie würde sich besonders freuen, weil das tatsächlich auch immer ihr Herzensthema war. Und von daher freue ich mich aber auch, den Zuhörenden ein bisschen mehr zu dem Thema natürlich auch zu vermitteln. Und ich weiß auch aus der Vergangenheit, deswegen ist es ja wunderbar, dass wir uns auch online treffen. Wir hätten uns real natürlich gar nicht treffen können. Und das ist auch gut so. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir uns per Video jetzt auch sehen. Ja, Sie sind, glaube ich, Sozialwissenschaftlerin, Frau Mavrak, dass wir Sie ein bisschen besser auch noch kennenlernen. Und was ich lesen konnte, Sie haben eine sehr intensive Verbindung zu den Themen Flucht, Integration. Und da würde mich natürlich schon interessieren, wo kommen Sie her? Was haben Sie für Themen schon bearbeitet in Ihrem Beruf? Und warum sind Sie jetzt sozusagen, ich glaube erst seit 2025 im Juni, im Frauenhaus in Mannheim?
Rein biografisch habe ich eine Verbindung zum Thema Flucht und Integration. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien und ich bin 92, als dort der Krieg begann, im Alter von 10 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, als Kriegsflüchtling. Ich habe daher am eigenen Leib erfahren, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen und Komplikationen es gibt. Besonders am Anfang, für ein Kind, sind die deutsche Sprache, aber auch die Bürokratie und das Ausländerrecht große Hürden. Dieses Thema hat mich mein ganzes Leben in Deutschland begleitet, zumal wir relativ lange gebraucht haben, um einen gesicherten Aufenthalt zu erhalten. Das hat mich letztlich auch dazu bewogen, ein Studium in den Sozialwissenschaften aufzunehmen. Dabei geht es einerseits darum, den Menschen zu verstehen, also warum er etwas tut. Andererseits war es mein Anspruch, auch Strukturen zu verändern oder zu beeinflussen, damit es sowohl für die Gesellschaft insgesamt als auch für den Einzelnen besser wird. Nach meinem Studium habe ich mich jedoch entschieden, lieber praktisch tätig zu sein. Deshalb bin ich in die soziale Arbeit gegangen. Sehr große Erfahrungen habe ich in Mannheim im Jungbusch gesammelt. Dort habe ich in einer Beratungsstelle für Zuwanderer aus Südosteuropa begonnen – vor allem für Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Das war damals ein sehr herausforderndes Thema, weil es im Zuge der EU-Osterweiterung zwar eine Freizügigkeit für diese beiden Länder gab, diese jedoch eingeschränkt war. Die Menschen hatten nicht die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit, sondern konnten sich zunächst nur selbstständig machen. In diesem Bereich habe ich sehr lange gearbeitet. Parallel dazu war ich beim Caritasverband Mannheim in der Migrations- und Sozialberatung tätig, sowie in der muttersprachlichen Beratung für Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich bin also schon sehr früh mit den Themen Migration und Integration in Berührung gekommen und mit der Frage, wie Wege gestaltet werden müssen, damit Integration in Deutschland gut gelingen kann. Gleichzeitig ging es auch darum, auf Probleme hinzuweisen, mit denen Menschen in dieser Situation konfrontiert sind.
Integration ist ja, glaube ich, das richtige Stichwort, was ja auch wahrscheinlich Teil Ihrer Aufgabe jetzt ist, nämlich Frauen, die Schutz suchen, eben nicht nur in akuten Not- und Gefahrensituationen aufzunehmen, ihnen Schutzraum zu bieten, sondern ihnen natürlich auch zu helfen, sich, ja, ich weiß nicht, ob Integration da der richtige Begriff ist, aber einfach auch wieder in ein geordnetes, gutes, sicheres Leben wahrscheinlich auch zurückzukehren, im Endeffekt wieder sich ja integrieren, kann man fast sagen. Ja.
In gewisser Hinsicht kann man das durchaus so sagen. Die Frauen und Kinder beginnen oft noch einmal ganz von vorne. Das bedeutet häufig auch, dass sie an einem anderen Ort untergebracht sind und dort neue Strukturen kennenlernen müssen. Gleichzeitig geht es darum, sich selbst neu kennenzulernen. Welche Talente habe ich? Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Und dennoch müssen sie all das bewältigen, was zum Alltag eines erwachsenen Menschen gehört.
Und das noch, da gehen wir ja ein bisschen tiefer wahrscheinlich auch noch rein, und das natürlich noch immer oder wahrscheinlich in den meisten Fällen mit einem Kind an der Seite, ne, die ja entweder direkt oder auch mittelbar oder unmittelbar dann auch von Gewalt zum Beispiel betroffen sind. Das ist ja, ich glaube, das vergisst man vielleicht so im ersten Schritt auch, wenn man an ein Frauenhaus denkt, dass man denkt, naja, da finden jetzt Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt zum Beispiel wurden. Aber es sind ja auch die Kinder noch dabei, die ja vielleicht alles mitbekommen haben, vielleicht eben nicht direkt von Gewalt betroffen waren oder auch doch. Ja, also es ist ja die Ganzheitlichkeit, die Sie da immer im Blick haben.
Definitiv. Man muss sich nur die Zahlen anschauen. Im Mannheimer Frauenhaus haben wir beispielsweise 14 Plätze für Frauen und 19 Plätze für Kinder. Das zeigt deutlich, dass zahlenmäßig mehr Kinder betroffen sind, wenn ihre Mütter sich für einen neuen Weg entscheiden.
Wäre ja eigentlich spannend die Frage, wieso heißt es nicht Frauen- und Kinderhaus? Wenn ich jetzt diese Zahlen auch höre, wieso heißt es nur Frauenhaus?
Weil Frauen auch ohne Kinder kommen können. Deshalb hat man sich ursprünglich auf die Frauen konzentriert, vermutlich auch mit dem Gedanken, dass Kinder ohnehin häufig mitkommen.
Ja, ich finde es nur gerade spannend an der Stelle. Wir reden ja immer, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, sie einzubeziehen. Sie sind betroffen von dem, was passiert oder passiert ist. Und trotzdem, ja, werden sie nicht erwähnt, ne? Ich finde den Gedanken eigentlich spannend. Mag ja viele Gründe geben. Vielleicht würde man denken, ja, dann denkt jeder, da kommen jetzt Kinder hin, die mit allen.
Kinder können ohne eine Bezugsperson, in der Regel die Mutter, nicht aufgenommen werden. Dann wäre das Jugendamt zuständig. Würde man es Frauen- und Kinderschutzhaus nennen, könnte der Eindruck entstehen, dass auch Kinder ohne Begleitperson aufgenommen werden. Das ist jedoch nicht unsere Aufgabe.
Haben Sie völlig recht, ja, das ist die sinnvolle Erklärung, glaube ich. Aber vielleicht wäre es ganz spannend, also nicht nur für mich, sondern auch für alle, die zuhören, die den Ablauf vielleicht auch noch gar nicht so richtig kennen. Vielleicht wollen Sie mal so ein bisschen skizzieren, vielleicht haben Sie auch einen fiktiven Fall, sage ich jetzt mal. Wie beginnt es? Wie bekommen Sie mit, dass jetzt eine Frau mit oder ohne Kind Hilfe sucht und wie geht's dann weiter und vielleicht auch, wie lang bleiben die, dass sie mal so skizzieren, das wäre toll.
Tatsächlich hatte ich erst letzte Woche einen Fall, in dem ich persönlich angerufen wurde. Das passiert eher selten, da meine Telefonnummer nicht die erste Anlaufstelle ist. Es gibt eine zentrale, bekannte Telefonnummer, unter der Hilferufe bei uns eingehen. Ich habe die Anruferin dann auf diesen regulären Weg verwiesen. In der Regel rufen entweder die betroffene Frau selbst an oder eine Person aus ihrem Umfeld, die ihr helfen möchte. Bis 15 Uhr sind wir vor Ort erreichbar. In der Zeit übernehmen die Sozialpädagoginnen die Gespräche. Sie haben jeweils bestimmte Zuständigkeitsbereiche. Für eine Aufnahme müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, vorausgesetzt, es ist überhaupt ein Platz frei. Wenn kein Platz vorhanden ist, versuchen wir natürlich eine Unterbringung in einer anderen Einrichtung in der Nähe zu organisieren. Wenn ein Platz verfügbar ist, wird zunächst geprüft, ob eine Aufnahme rechtlich möglich ist. Frauen ohne geregelten Aufenthaltsstatus können beispielsweise nicht aufgenommen werden. Das ist rechtlich derzeit noch nicht ausreichend abgesichert, auch im Zuge des Gewalthilfegesetzes, dessen Umsetzung aktuell noch in Arbeit ist.
Also quasi, wenn ich da einhaken darf, so aus Aufnahmeeinrichtungen oder Ähnliches zum Beispiel auch, wo dann durchaus ja auch Gewalt stattfindet, dass die Frauen hätten überhaupt keine Möglichkeit, in ein Frauenhaus zu kommen aktuell.
Ja, das ist leider so. Wenn jedoch alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird vereinbart, wann die Frau kommt, manchmal sofort. Findet die Aufnahme während der regulären Arbeitszeit statt, übernehmen das die Sozialpädagoginnen. Außerhalb dieser Zeiten gibt es eine Rufbereitschaft von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Die Kolleginnen führen dann die Erstaufnahme durch, weisen ein Zimmer zu und am nächsten Werktag nehmen die Sozialarbeiterinnen erneut Kontakt auf, um die Situation genauer zu besprechen.
Aber es ist doch bestimmt, wenn jetzt die Frau anruft, kriegt sie wahrscheinlich auch als erstes gesagt, du bekommst jetzt die Adresse von mir, aber achte darauf, das ist jetzt der Mann, Freund, Täter, wie auch immer, nicht mitbekommt. Also das ist ja, wäre ja für alle dann ein Drama, wenn die Adresse bekannt werden würde. Also das ist ja schon dann auch etwas, könnte ich mir vorstellen, wo man dann als erstes wahrscheinlich klärt, oder?
Ja, solche Sicherheitsaspekte werden im Vorfeld unbedingt besprochen. Zum Schutz des gesamten Hauses, aber vor allem zum Schutz der Frauen und Kinder.
Und kann man so pauschal sagen, wie lange so ein Aufenthalt gegebenenfalls dauert? Das wird individuell sein, vielleicht?
Ja. Das ist sehr individuell. In den ersten Wochen treffen viele Frauen eine grundlegende Entscheidung. Entweder bleiben sie und beginnen, sich aktiv mit ihrer Situation auseinanderzusetzen und ein neues Leben zu gestalten, oder sie kehren leider wieder zurück. Frauen, die sich entscheiden zu bleiben, können bis zu einem Jahr im Frauenhaus wohnen. Das hängt unter anderem mit dem angespannten Wohnungsmarkt zusammen. Auch in Mannheim ist es sehr schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Gäbe es mehr Wohnungen, wäre die Aufenthaltsdauer oft kürzer.
Viele Frauen gehen tatsächlich, wohl wissend, was wahrscheinlich wieder auf sie zukommt, in die Wohnung zum Beispiel zurück. Das ist wahrscheinlich schon öfters der Fall, nehme ich an, oder?
Ja, das kommt vor. Eine genaue Prozentzahl kann ich allerdings nicht nennen.
Aber dann ist es eben wahrscheinlich die freie Entscheidung, wo sie dann auch nicht sagen, und du musst hier bleiben, sowieso nicht.
Genau. Die Aufnahme und der Aufenthalt beruhen auf Freiwilligkeit. Wir bieten Begleitung und führen Gespräche, wenn wir merken, dass Frauen unsicher werden. Aber eine Entscheidung können wir ihnen nicht abnehmen.
Wäre ja auch eine spannende Frage. Also Sie sehen, ich frage wirklich aus Interesse, weil ich es auch einfach auch nicht weiß. Aber wenn jetzt ein Kind dabei ist und sozusagen, wäre es ja auch so, dass man sehenden Auges auch das Kind wieder in diese Situation entlässt. Haben Sie da keine Handhabe dann wiederum mit dem Jugendamt zum Beispiel zu sagen, also wir können jetzt nicht verantworten, dass diese Frau, wo das Kind direkt oder auch sekundär viktimisiert ist sozusagen, zurückgeht. Also das finde ich eigentlich schwierig. Ja?
Letztlich liegt diese Entscheidung nicht bei uns. Die Frage einer möglichen Kindeswohlgefährdung obliegt dem Jugendamt. Dabei spielen auch Aspekte wie das Umgangsrecht eine Rolle. Das ist häufig ein sehr komplexes und strittiges Thema. Gerade weil Kinder oft nicht unmittelbar körperlich von Gewalt betroffen sind, ist die Bewertung manchmal schwierig. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, neben dem Frauenhaus betreiben wir auch ein Fraueninformationszentrum. Wir haben also zwei Einrichtungen in Mannheim. Dort gibt es eine Beratungs- bzw. Clearingstelle. In bestimmten Fällen beauftragt uns auch die Polizei, etwa nach einem Platzverweis mit einer Beratung. Wenn jemand aus der Wohnung verwiesen wurde, sprechen wir mit den Frauen darüber, was diese Situation bedeutet und welche nächsten Schritte möglich sind. Grundsätzlich können sich in dieser Beratungsstelle alle Frauen melden, die Fragen zum Thema Gewalt oder zu problematischen bzw. ungesunden Beziehungen haben.
Dann bleiben sie ja da dran und entweder kommen die vielleicht sogar ins Frauenhaus oder gibt es dann auch längerfristige Beratung außerhalb des Frauenhauses oder ist das jetzt eher dann nicht ihre Aufgabe für die Frauen?
Ein Team betreut die Frauen im Frauenhaus, ein anderes berät Frauen, die unabhängig davon Unterstützung oder Orientierung benötigen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Stalking.
Das habe ich jetzt auch gelesen, weil wir uns ja immer mehr auch um das Thema digitale Gewalt kümmern. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht im ersten Schritt dann auch als ein Grund für einen Aufenthalt im Frauenhaus jetzt, hätte ich jetzt nicht im ersten Schritt so wahrgenommen. Ist das wirklich ein Thema, dass man sagt, ja, also Frauen erfahren digitale Gewalt und dann geht es ins Frauenhaus?
Eher für die Beratungsstelle als für das Frauenhaus selbst. Es kommt jedoch auf die Form der digitalen Gewalt an. Digitale Gewalt ist ein sehr komplexes Feld. Sie belastet die Betroffenen stark und ist schwer zu kontrollieren, weil heute vieles online stattfindet. Jeder ist erreichbar, jeder hat Zugang zu digitalen Medien.
Ja, aber was sind so vielleicht, das ist ja vielleicht auch nochmal spannend oder vor allem wichtig zu wissen, wo Sie sagen, hat sich da auch in den letzten Jahren vielleicht auch was verändert im Sinne von, was sind so die Themen, die vornehmlich die Frauen mitbringen? Ist es körperliche Gewalt nach wie vor oder hat sich da was verändert?
Häusliche Gewalt als solche ist weiterhin präsent. Sie hat sich im Kern nicht verändert. Allerdings sind die Themen in den Beratungsstellen komplexer geworden. Wir arbeiten zunehmend präventiv, zum Beispiel in Schulen. Dort geht es um Fragen wie, wann beginnt Gewalt überhaupt? Ist es schon Gewalt, wenn mich jemand beleidigt oder wenn ich ungefragt intime Fotos zugeschickt bekomme? Wo kann ich Hilfe bekommen? Was kann ich anzeigen? Wann befinde ich mich in einer toxischen Beziehung? Ich denke, wir haben heute sehr viel Wissen und gleichzeitig führt genau das manchmal zu mehr Unsicherheit. Die entscheidende Frage ist nicht nur, ist etwas akzeptabel, sondern will ich es akzeptieren? Gerade jungen Menschen muss vermittelt werden, was sie aushalten müssen und was sie nicht aushalten müssen.
Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine große Diskussion aufmachen mit auch gerade jetzt auch junge Frauen, die in Zeiten von KI und sozusagen immer mehr in der digitalen Welt auch aufwachsen. Wie kann ich überhaupt noch Dinge einschätzen? Was ist richtig, was ist falsch, wenn schon der normale menschliche Kontakt immer schwieriger wird und irgendwie alles nur noch digital und vielleicht dann auch noch mit falschen und gefakten Personen, will ich nicht sagen, stattfindet. Ja.
Auch hier geht es vor allem darum, Kinder zu stärken. Sie müssen lernen, ihren eigenen Kopf zu benutzen und Grenzen zu erkennen. Dabei geht es nicht nur um die Eltern, sondern auch um soziale Beziehungen im weiteren Umfeld. Kinder werden älter, knüpfen Kontakte und müssen frühzeitig erkennen können, welche Beziehungen ihnen gut tun und welche eben auch nicht.
Das würde mich auch interessieren. Ich meine, sie ist ja die Schutzfunktion eines Frauenhauses, ist das eine. Sie haben die sozusagen externe Beratungsstelle, aber sie arbeiten ja auch mit den Frauen, die im Frauenhaus leben. Frage, aber auch getrennt, glaube ich, so habe ich das früher schon erfahren, auch mit den Kindern. Das ist auch wirklich, dass mit den Kindern gearbeitet wird, je nach Alter wahrscheinlich.
Wir haben einen abgetrennten Kinderbereich. Dieser erfüllt zwei wichtige Funktionen. Zum einen erhalten die Mütter dadurch Raum für sich selbst, zum Beispiel für Beratungsgespräche oder Termine, ohne gleichzeitig die Kinder betreuen zu müssen. Und zum anderen bekommen die Kinder einen geschützten Raum, in dem sie sich möglichst normal entwickeln können, also einfach Kind sein dürfen. Dort betreuen wir vor allem Kinder, die noch keinen Kindergarten oder Schulplatz haben oder dafür noch zu jung sind. Gleichzeitig versuchen wir, die Kinder so früh wie möglich in das reguläre System zu integrieren. Das raten wir auch den Müttern. Denn dadurch erhalten die Kinder zusätzliche stabilisierende Strukturen. Im Kinderbereich können Sie spielen, Hausaufgaben machen und an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Es gibt auch einen kleinen Außenbereich.
Aber auch psychische Betreuung, je nachdem, was die Kinder erlebt haben, auch therapeutisch, findet da auch was statt?
Das können wir selbst nicht leisten. In solchen Fällen versuchen wir, externe Unterstützung zu organisieren. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass es mehr entsprechende Angebote gibt. Kinder erleben Gewalt definitiv mit, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind. Ich hoffe, dass sich im Zuge des Gewalthilfegesetzes hier Verbesserungen ergeben.
Aber das ist ja wirklich fatal, wenn man die Kinder schon hat und weiß, was sie miterlebt haben. Gibt es ja keine bessere Prävention im Sinne von, ja, also im schlimmsten Fall, dass Kinder ja auch selbst dann irgendwann mal gegebenenfalls zum Täter, Täterin werden, da frühzeitig einfach zu arbeiten. Und bei Prävention, wir haben ja auch viele Präventionsprogramme, wissen wir ja in den, eigentlich nicht, ja, erreicht es jetzt, erreicht es nicht. Natürlich gibt es Untersuchungen, dass es sehr wohl wichtig und richtig ist, Prävention zu betreiben. Aber jetzt hat man ja, was weiß ich, Sie hatten es jetzt gesagt, 14 Frauen und 19 Kinder. Jetzt hat man 19 Kinder, die mit Sicherheit nicht fröhlich bunt wie Pippi Langstrumpf durch die Welt gehen und alles kunterbunt und lustig ist. Und kann mit ihnen eigentlich nur spielen und gucken, dass sie einigermaßen eine gute Zeit haben, aber man arbeitet die Themen nicht auf. Das ist eigentlich fatal.
Ja. Momentan ist es so, dass Familien selbst einen kinderpsychologischen Platz suchen müssen. Und sie wissen ja, wie schwierig es ist, dafür Termine zu bekommen.
Ja. Aber Sie sehen, man kommt dann immer, ich komme halt immer wieder auf die Kinder dann auch zurück. Und ich glaube, da gäbe es...
Das stimmt. Wir kümmern uns darum, dass externe Betreuung organisiert wird. Aber damit kommen wir wieder zur Frage vom Anfang. Frauenhaus oder Frauen- oder Frauen- und Kinderhaus?
Gibt es da auch, sage ich mal, die Frauenhäuser untereinander? Ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland gibt. Da gibt es doch sicherlich auch einen Verbund und man tauscht sich aus. Gibt es da... Ist die Interessenvertretung da stark genug, um zum Beispiel so ein Thema auch bei der Politik zu platzieren? Oder?
Ja, wir stehen im Austausch. Durch das Gewalthilfegesetz, das auf Bundesebene beschlossen wurde, besteht die Hoffnung auf Veränderungen. Allerdings muss man immer bedenken, dass wir auf Zuschüsse und eine gesicherte Finanzierung angewiesen sind. Häufig geht es darum, Frauen möglichst schnell wieder in das reguläre System zu integrieren. Bei Kindern wird oft angenommen, dass mit der Rückkehr in Kindergarten oder Schule alles wieder in Ordnung ist. Ich glaube jedoch nicht, dass das ausreicht. Meiner Meinung nach müsste deutlich mehr in Kinder investiert werden, unabhängig davon, ob sie Gewalt erfahren haben oder nicht. Wenn Kinder Gewalt erlebt haben, gilt das umso mehr.
Das ist unstrittig, dass das sein müsste. Aber Sie haben was angesprochen, ne? Die öffentliche Finanzierung. Man hört ja immer wieder, es gibt zu wenig Plätze. Ist die Situation immer noch so, also jetzt nicht speziell Mannheim, aber generell in Deutschland, dass einfach viel zu wenig Plätze vorgehalten werden können. Und was ist eigentlich die Konsequenz dann daraus? Ja?
Derzeit laufen tatsächlich verschiedene Umfragen und Analysen. Es ist nicht ganz eindeutig, ob tatsächlich insgesamt zu wenige Plätze vorhanden sind oder ob die Verteilung problematisch ist. Es gibt jedoch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Ich denke dennoch, dass grundsätzlich ein Mangel besteht. Sowohl in Baden-Württemberg als auch bundesweit wird aktuell der Status quo analysiert, um darauf aufbauend neue Frauenhäuser zu planen und zu bauen.
Was würden Sie sagen, sind jetzt so, wenn die Plätze jetzt vielleicht gar nicht das, man denkt immer, also das war jetzt so, auch so bei mir, immer Platzmangel, das ist das Hauptproblem. Aber was sind aus Ihrer Sicht so die Hauptherausforderungen? Vielleicht auch mit Blick, hätte ich mir gedacht, auch mit Blick auf die Mitarbeitenden, finden Sie genug Personal? Es können ja in dem Fall auch nur Frauen sein. Gut, in sozialen Berufen ist das dann wieder in dem Fall ein kleiner Vorteil wahrscheinlich. Aber was sind so Ihre Herausforderungen, die so wichtig wären, damit auch Ihre Arbeit noch effizienter, besser vielleicht funktionieren kann?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin noch nicht sehr lange in dieser Position. Mein Herz schlägt zu sehr für diese Arbeit, vor allem für die Kinder, aber natürlich auch für die Frauen. Ein großes gesamtgesellschaftliches Problem ist aus meiner Sicht die Wohnungsnot. Bezahlbarer Wohnraum fehlt vielerorts. Es gibt zwar Wohnungen, aber sie sind oft so teuer, dass selbst Gutverdienende Schwierigkeiten haben, sie zu finanzieren. Könnte man dieses Problem lösen, würden Frauen häufig nicht so lange im Frauenhaus bleiben müssen. Denn der Aufenthalt ist zwar ein wichtiges Schutz- und Übergangssystem, aber letztlich geht es darum, ein neues Leben zu beginnen. Im Frauenhaus befinden sich die Frauen gewissermaßen in einer Art Vakuum. Dieses Vakuum ist wichtig, weil es Schutz bietet. Gleichzeitig geht es aber darum, dass sie wieder ins Leben zurückfinden und einen neuen Anfang machen können. Eine konkrete Herausforderung für uns ist derzeit, dass wir voraussichtlich in ein neues Haus umziehen werden. Dort wird es barriereärmere Strukturen und etwas mehr Platz geben. Was das Personal betrifft, ist die Situation aktuell nicht dramatisch. Allerdings dauert es häufig, bis Stellen neu besetzt werden können. Viele Fachkräfte sind bereits in anderen Einrichtungen tätig. Man wirbt sich das Personal gewissermaßen gegenseitig ab. Ich gehe außerdem davon aus, dass das Gewalthilfegesetz neue Herausforderungen mit sich bringen wird, etwa in Bezug auf Finanzierung oder Zielgruppen. Ich hoffe jedoch, dass wir diese Veränderungen gut bewältigen können. Wünschenswert wäre auch ein besserer Personalschlüssel, denn die Betreuung von Frauen und Kindern ist sehr intensiv. Diese Arbeit hinterlässt Spuren, auch bei den Fachkräften. Selbst wenn man sich gut abgrenzt, bleibt das Thema belastend. Deshalb ist es wichtig, auf die Mitarbeitenden zu achten und Überlastung zu vermeiden.
Ja, wichtiges Thema. Und gerade was wir vorhin gesagt haben, ne, mit dem Problem, auch für die Kinder vielleicht zum Beispiel nicht genügend tun zu können, das schmerzt ja. Und sowas nimmt man dann auch mit nach Hause sehenden Auges, einfach zu sagen, man entlässt jetzt. Oder eine Frau geht mit zwei Kindern am Arm und man weiß, in welche Situation sie zurückkommen. Ja, insofern kann man die Arbeit nicht hoch genug wertschätzen. Und finde ich wirklich total wichtig, was sie tun. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, eigentlich ist es ja auch ein Dilemma, und von daher bin ich ganz froh, dass wir einfach sprechen und vielleicht wieder den oder die ein oder andere Zuhörende erreichen. Dieses Dilemma zwischen Schutzraum, der nicht bekannt ist und versteckt sein müssen, und auch aktiver Öffentlichkeitsarbeit. Also ist wahrscheinlich auch so ein Thema, muss ich sagen, vielleicht würde es uns auch gut tun, wenn wir mehr in der Öffentlichkeit wären, habe ich mich gefragt, oder ich frage jetzt Sie, ist das ein Thema, sagen, ach, eigentlich wäre es gut, wenn man mehr von uns wüsste und noch ein höheres Bewusstsein für uns da wäre.
Ich bin froh, sagen zu können, dass sowohl unser Vorstand als auch die Mitarbeitenden sehr aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit sind. Wir sind gut vernetzt und versuchen, Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug auf Finanzierung. Natürlich kann man immer noch mehr tun. Auch wenn die Hilfe anonym erfolgt, sind wir als Einrichtung sichtbar und engagieren uns öffentlich. Mein Team und der Vorstand bringen viele Ideen ein und setzen sich dafür ein, dass wir präsent sind.
Ja, toll. Ja, super. Ja, ein tolles Beispiel, was Sie da liefern. Echt toll.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass es dieses Angebot für Frauen und Kinder gibt, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wir bieten Schutz und unterstützen dabei, neue Wege zu gehen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, öffentlich auf das Problem aufmerksam zu machen. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf den Betroffenen liegen, sondern auch auf präventiver Täterarbeit. Wir müssen bei den jüngeren Generationen ansetzen und vermitteln, was gesunde Beziehungen ausmacht. Es geht nicht nur darum, Schutzräume zu schaffen, sondern auch darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen Schutz gar nicht erst notwendig wird.
Ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort, liebe Maria Mavrak, als Geschäftsführerin vom Mannheimer Frauenhaus. Ein tolles Beispiel, wie gute Frauenhausarbeit geleistet wird in Deutschland. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörende, einfach diesen Impuls mitgeben und danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.